Bei meiner letzten Predigt habe ich darüber gesprochen, dass es neue Umgangsformen gibt, die Christ werden, zur Gemeinde gehören. Aber bei diesen Umgangsformen, ja, da geht es ja natürlich auch darum zu schauen, wer bringt mir denn diese neuen Umgangsformen bei? An wen kann ich mich denn da orientieren? Und so heißt es heute, geht es darum, das neue Vorbild vor Augen zu haben. Paulus schreibt von diesem neuen Vorbild im Philipperbrief Kapitel 2 in den Versen 5 bis 11 und die möchte ich uns zunächst einmal lesen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi: Orientiert euch an Jesus Christus. Obwohl er Gott in allem gleich war und Anteil an Gottes Herrschaft hatte, bestand er nicht auf seinen Vorrechten. Nein, er verzichtete darauf und wurde rechtlos wie ein Sklave. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und lebte als Mensch unter uns Menschen. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch herrlich zu sich erhoben und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus werden sich einmal alle beugen, alle Mächte im Himmel, alle Menschen auf der Erde und alle im Totenreich. Und jeder, ohne Ausnahme, soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen: Jesus Christus ist der Herr. Ein neues Vorbild. Wenn es darum geht, dass wir als Gemeinde zusammenwachsen, dass in uns diese herzliche Liebe ist, von der Paulus immer wieder den Gemeinden schreibt, dann gilt es, sich an Jesus zu orientieren. Nur wenn wir bereit sind, in unserem Leben uns an Jesus zu orientieren, dann wird auch in unserem Leben und in unserer Gemeinde sichtbar werden, was an Jesus sichtbar war, nämlich dass er ein Mann war, der von Gottes Liebe geprägt war. Man kann sich an vielen und an vielen Leuten orientieren. Ich kann mich an meinen Mitmenschen orientieren und kann sagen, das machen doch alle so. Ich kann mich an meinen Freunden orientieren, damit ich dazugehöre. Und meine Freunde nicht sagen, was machst denn du da? Wenn es mir allein darum geht, bei meinen Freunden beliebt zu sein. An wen orientiere ich mich? In meiner Jugend habe ich an einem Jugendkreis teilgenommen. Und in diesem Jugendkreis hat mir ein älterer, ja, es war aber trotzdem noch ein recht junger Mann, aber ein älterer Christ, hat mir einen Spruch nahegelegt und der war für mich solch ein Orientierungspunkt. Der hat zu mir gesagt: Erwarte nichts von Menschen. Erwarte nichts von Menschen. Erwarte viel von dir. Erwarte alles von Gott. Und das war so ein Orientierungsspruch für mich, der hat mir viel geholfen. Erwarte nichts von Menschen. Das hat sozusagen mich davor bewahrt, mir irgendwelche Menschen, und selbst wenn es Christen waren, als Vorbild zu nehmen. Es hat mich nämlich davor bewahrt, von Menschen enttäuscht zu werden. Selbst wenn wir Vorbilder haben, selbst in unserer Gemeinde Vorbilder haben, dann sollten wir darauf achten, auch diese Christen können scheitern. Und dann mag die Enttäuschung sehr groß sein. Und davor hat mich eben dieser Spruch bewahrt: Erwarte nichts von Menschen. Erwarte viel von dir. Ja, wir haben das heute auch schon im Wochenspruch gehört. Es ist dir gesagt, Mensch, was Gott von dir fordert. Es ist ja nicht nur so, dass von den anderen immer viel erwartet wird, sondern wir sollen eben vor allem auf uns selber schauen. Vielleicht im Blick sozusagen auf uns selbst, im Blick in den Spiegel, da erkennen wir auch, wie, ja, wie schlecht es um uns bestellt ist. Und dann eben der letzte Teil dieses Spruches, erwarte viel von Gott. Erwarte alles von Gott, Entschuldigung, erwarte alles von Gott. Das ist unser Orientierungspunkt. Von Gott, von Jesus, da darf ich alles erwarten. Erwarte nichts von Menschen, erwarte viel von dir, erwarte alles von Gott. Orientiert euch an Jesus Christus. Das schreibt Paulus. Und er sagt, wenn ihr das tut, als Gemeinde, jeder persönlich sich an Jesus Christus orientiert, dann wird Gottes Liebe unter euch sichtbar werden. Was heißt das nun im Einzelnen? Paulus führt insgesamt mindestens fünf Punkte auf, wo er uns Jesus vor Augen malt und sagt, schaut, das macht diesen Jesus aus. Wenn ihr euch an Jesus orientiert, dann schaut euch einfach das Leben Jesu an und schaut, wie er gelebt hat. Und er fängt schon in der himmlischen Welt sozusagen an. Er sagt nämlich als erstes, Jesus bestand nicht auf seinen Vorrechten. Er war in der himmlischen Welt, er war Gott gleich, er war Herr über alle Herren, König über alle Könige, aber er bestand nicht auf seine Vorrechte. Er hat das alles, all seine Königswürde abgelegt und er führt dann fort und sagt, er ist Mensch geworden wie wir. Das heißt, Jesus als Vorbild zu haben, ich muss bereit sein, wie er auf meine Rechte, auf meine Vorrechte zu verzichten. Wir erleben das, glaube ich, alle im Moment mehr oder weniger hautnah. Da gibt es eine Gewerkschaft der Lokführer und die pochen auf ihr Recht. Und ich will jetzt nichts gegen Lokführer sagen und deren Rechte und dass sie sagen, wir haben einen besseren Lohn verdient. Aber ich denke, das ist so ein typisches Beispiel dafür, dass die Welt und dass der Mensch auf seine Rechte pocht und die einfordert. Und wahrscheinlich müssen wir auch nächste Woche wieder damit rechnen, dass viele Züge, viele S-Bahnen nicht fahren werden, so wie wir es gewohnt sind, weil eben die Menschen auf ihr Recht pochen. Und könnten auch noch die Bahnreisenden auf ihr Recht pochen, dass da ein Zug fährt und wir könnten auch streiken und alle würden auf ihr Recht pochen. Das ist das, was uns Menschen normalerweise ausmacht. Und dann fand ich es ganz spannend und interessant, dass ich gestern in der Zeitung gelesen habe, dass der Deutsche Skiverband, der ist in Geldnöte geraten. Die haben ihre Fernsehübertragungsrechte vermarktet, aber irgendwie gibt es da jetzt Vertragsprobleme und sie haben nicht das Geld jetzt bekommen, was sie dringend bräuchten. Der Deutsche Skiverband für seine Nachwuchsförderung, für seine gesamte Arbeit. Und dann stand dort gestern in der Zeitung zu lesen, dass die Spitzenskifahrer Deutschlands gesagt haben, wir verzichten in dieser momentanen Situation auf unser Recht, gefördert zu werden. Wir sind sogar bereit, da noch etwas in einen großen Topf zu geben, um andere zu fördern. Da verzichten welche auf ihr Recht, gefördert zu werden. Das fand ich mal interessant, war aber nur eine ganz kleine Meldung in der Zeitung gewesen. Aber ich habe mal drüber nachgedacht, warum sind denn diese Spitzenskifahrer Deutschlands bereit, da auf Geld zu verzichten? Und mir ist eigentlich nur ein Grund deutlich geworden. Das ist doch der, dass sie ihren Sport so sehr lieben, das Skifahren so sehr lieben, dass sie sagen, wir machen das so gerne, wir lieben das so sehr, dass wir bereit sind, dafür auch mal auf was zu verzichten. Und wir lieben das Skifahren so sehr, dass wir bereit sind, mit unserem Geld andere zu fördern, die dahin kommen wollen, wo wir sind. Und wenn wir uns fragen, warum hat Jesus denn auf seine Vorrechte verzichten können, dann kommen wir genau an diese Stelle. Jesus hat auf seine Vorrechte verzichtet, weil er die Menschen liebt. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 16 heißt es, die Liebe Christi haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Die Liebe Christi haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Ich verzichte nur auf Vorrechte, auf meine Rechte, wenn ich von der Liebe getrieben bin. Ich glaube, es gibt gar keinen anderen Anlass, der mich bereit macht, ja, auch in der Gemeinde zurückzustecken, als dass ich die Menschen liebe und gerade auch die Menschen liebe, die Jesus noch nicht so erkannt haben, wie ich ihn erkannt habe. Die Liebe, sagt Paulus, die Liebe befähigt uns zu den größten Opfern. Das ist das Erste. Jesus verzichtet auf seine Vorrechte. Und das Zweite, was Paulus anführt, er wurde rechtlos wie ein Sklave. Möchte ich sagen, sei bereit, ein Sklave zu werden. Das klingt sehr harsch, sehr barsch. Sei bereit, ein Sklave zu werden. Nicht wahr? Die Frage, die dahinter steckt, lautet: Kannst du die Welt von unten sehen? Oder allgemeiner gefragt, wie sieht eigentlich die Welt von unten aus? Kann ich mich in die Lage der sozial Schwachen versetzen? Kann ich mich in die Lage derer versetzen, die keinen Sinn im Leben sehen? Kann ich mich in die Lage derer versetzen, die keine Hoffnung haben? Ich bin dankbar für meine Zeit, die ich hatte, als ich in Darmstadt mit meiner Familie war. Ich war beurlaubt vom Beruf des Pfarrers, habe bei einem großen Kaufhaus gearbeitet, gewohnt in einer Gegend, ja, wo man sagen würde, sozial schwache Menschen lebten dort, viele Arbeitslose, Drogenabhängige. Ich bin dankbar für diese Zeit, weil es mir diesen Blick verschafft hat, einmal die Welt von dieser Perspektive aus zu sehen. Ich finde es interessant, auch mein Kollege Michael Klisi hat ja ein Handwerk gelernt und hat mit diesem Handwerk auch auf dem Bau gearbeitet als Stuckateur. Und ich glaube, dass uns das als Pfarrern auch gut tut, einmal diese Perspektive einzunehmen und zu wissen, wie sieht die Welt, wie sieht die Gesellschaft aus dieser Position aus? Wir hatten vor zwei, drei Wochen Besuch aus Amerika. Ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere auch diesen amerikanischen Pastor erlebt oder gehört. Und er hat an einem Abend über seine Gemeinde berichtet, oder an einem Samstagnachmittag besser gesagt, über seine Gemeinde berichtet, dort in Florida. Und das ist ja im Grunde genommen Florida, ich weiß nicht, was man so vor Augen hat, der sonnige Staat im Süden der USA. Und sicherlich auch da die Gefahr, dass man sagt, wir haben es gut, wir sind eine wohl situierte Gemeinde und wir leben auf der Sonnenseite des Lebens. Und gerade diese Gemeinde hat es sich zur Aufgabe gemacht, eben die Leute, die nicht in der Sonne leben, nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, die in Blick zu nehmen. Und er hat Beispiele genannt, dass sie einige Stunden gefahren sind, Woche für Woche in ein Indianerreservat und dort eine Sozialstation gebaut haben. Die Indianer, die dort in dem Reservat leben, haben das sehr kritisch beäugt und haben gemutmaßt, dass diese Gemeinde nicht das Rückgrat hat, wirklich das zu Ende zu führen, was sie angefangen haben. Die haben dort als Gemeinde sehr hart gearbeitet, haben dort ein Sozialzentrum aufgebaut, ein Fundament gelegt, haben gemauert, haben das Dach gedeckt und haben am Ende wirklich die Schlüssel übergeben können. Dann sind die Indianer gekommen und haben gestaunt, dass jemand bereit war, Woche für Woche hunderte von Kilometern zu fahren, Stunden zu fahren in dieses Indianerreservat, um dort solch eine Sozialstation zu bauen. Die hätten das nicht müssen als Gemeinde. Die hätten auch das Wochenende sicherlich anders verbringen können. Ich war in dieser Gemeinde schon, die haben einen wunderschönen Strand, wunderschönen Sandstrand dort. Das Meer ist wunderbar warm. Also man kann seine Wochenenden auch anders verbringen, als dass man in einem Indianerreservat hart arbeitet. Zweites Beispiel, was er erwähnte, war, dass sie nach Guatemala gereist sind, mehrmals im Jahr, um dort in Slums auch wieder Hütten zu bauen und damit die Leute eben nicht mehr auf Schlammboden leben, sondern wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einen festen Boden unter den Füßen haben. Das hätten die auch nicht müssen. Das kostet viel Geld, immer wieder nach Guatemala zu fliegen. Und die Gemeinde bringt das Geld auf, verzichtet auf andere Annehmlichkeiten, um die Not, die sie dort sehen, zu lindern. Wie sieht die Welt von unten aus? Jesus weiß, wie die Welt von unten aussieht. Jesus kam in einem Stall zur Welt. Jesus wurde als Verbrecher gekreuzigt. Wer, wenn nicht Jesus, weiß, wie die Welt von unten aussieht? Sei bereit, wie Jesus die Welt von unten zu sehen. Den dritten Punkt, den Paulus anführt: Er lebte als Mensch unter uns Menschen. Ich möchte uns das so zurufen: Sei bereit, als ganz normaler Mensch zu leben. Also Jesus, der kannte Hunger und Durst. Das hören wir an verschiedenen Stellen in der Bibel. Der kannte Trauer, etwa als sein Freund Lazarus gestorben war, war Jesus traurig. Der kannte aber auch die Freuden des Lebens. Wir erleben ihn bei Hochzeitsfeiern und dann heißt es sogar, dass er Fresser und Weinsäufer genannt worden ist. Der lebte wirklich als Mensch unter Menschen, ganz normal. Dem ging es nicht darum, irgendeine Position einzunehmen. Und wir sollten auch darauf achten. Ich glaube, manchmal denken das Leute, ja, selbst in einer Gemeinde wie der unseren, da gibt es bessere oder schlechtere Positionen. Und ganz oben, da sind die Kirchenvorstandsmitglieder. Die haben es geschafft, die haben eine wunderbare Position. Ich denke, wenn man sie fragen würde, würden sie vielleicht auch sagen, ja schon, eine Position haben wir, aber nicht die ganz oben. Es geht auch in der Gemeinde nicht darum, irgendeine Position einzunehmen. Paulus benutzt einmal das Beispiel von der Gemeinde, er sagt, das ist doch wie ein lebender Organismus oder wie ein Leib. Da gibt es verschiedene Glieder, jeder hat seine Funktion. Nicht seine Position, sondern seine Funktion. Und jeder trägt dazu bei mit der Funktion, die ihm gegeben ist. Die Hand eben als Hand, der Fuß als Fuß, das Auge als Auge, das Ohr als Ohr. Alles wirkt zusammen, damit das ein funktionierender Leib ist. Leb als Mensch unter Menschen. Setz dich nicht von den anderen ab, setz dich zu den anderen. Das haben wir heute Morgen ja hier auch ganz konkret, obwohl es verteilt sich noch recht gut hier in der Kirche. Aber wäre doch mal eine spannende Frage, auch zu hören und zu schauen, wer sitzt denn da hinter mir? Wer sitzt vor mir? Wer sitzt neben mir? Was weiß ich von dem anderen in der Gemeinde? Ich gebe noch mal so ein Beispiel unseres amerikanischen Pastors wieder. Der sagte, sie haben bei sich in der Gemeinde eine Regel, eine 5-Minuten-Regel. Das ist ja eine spannende Sache, 5-Minuten-Regel, was ist denn das? Er sagte, ja, wir tendieren dazu, in unseren Gottesdiensten oder nach den Gottesdiensten, da kommen gleich die Leute zusammen, die sich kennen und die reden dann miteinander. Und die 5-Minuten-Regel lautet so, dass er sagt, die ersten 5 Minuten nach dem Gottesdienst redet nur mit Leuten, die ihr noch nicht kennt. Das ist mal eine Herausforderung. Ja, die ersten 5 Minuten nach dem Gottesdienst nur mal mit jemandem reden, den man noch nicht kennt oder noch nicht gut kennt. Mensch unter Menschen sein. Als ganz normaler Mensch zu leben. Mit den Menschen. Nicht über den Menschen. Das hat Jesus getan. Der ist nicht über die Erde geschwebt, sondern er hat mit den Menschen gelebt, gelitten, gefeiert, sich gefreut, der war mittendrin. Den vierten Punkt, den Paulus anführt, er war Gott gehorsam bis zum Tod. Auch das gehört dazu, wenn eine Gemeinde ja, zusammenwächst, dass sie sich in allen Lebensbereichen an Gottes Wort orientiert. Sei bereit, Gott in allen Lebensbereichen zu gehorchen. So eine Frage an uns alle: Nach wessen Regeln lebe ich? Nach wessen Regeln lebe ich? Mir ist aufgefallen, dass Jesus das eine im Blick hatte, nach Gottes Willen zu leben. Und vielleicht würden wir sagen, ja, ich will das ja auch. Ich möchte schon auch gerne mein Leben so nach Gottes Willen leben. Ich möchte danach fragen, Gott, was willst du, dass ich tun soll? So wie es Paulus selbst einmal gefragt hat in seiner ersten Begegnung mit Jesus. Da hat er ja zwei Fragen gehabt. Wer bist du, Herr? Als er diesem auferstandenen Jesus begegnet ist. Und die zweite Frage ist, oder war, was soll ich tun? Aber sagen wir, das ist ja gar nicht so einfach. Vielleicht weiß ich ja, was Gott will, aber ich will es nicht. Ich kann es nicht. Da bin ich froh, dass Jesus selbst einmal im Garten Gethsemane an solch einer Stelle war, wo er wusste, was Gott wollte. Nämlich, dass Jesus diesen Weg geht bis ans Kreuz. Und Jesus aber gerungen hat mit diesem Willen Gottes und gesagt hat, Gott, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch, also lass dieses Leid an mir vorübergehen. Und dann hat er sich durchringen müssen, bis dahin, dass er dann hat sagen können, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und Paulus selbst kann das mal so ähnlich sagen, gibt es ein interessantes Kapitel im Römerbrief, Kapitel 7, dass er auch sagt, ja, ich will ja tun, was Gottes Wille ist, aber ich kann es nicht. Ich merke, dass da in mir etwas ist, das mich immer wieder dahin treibt, das zu tun, was ich will und nicht das zu tun, was Gott will. Und am Ende dieses Kapitels 7, da sagt er dann, ich elender Mensch oder ich unglückseliger Mensch. Und das mag durchaus dann auch uns passieren, auch in der Gemeinde, dass wir uns das vornehmen, einander in Liebe zu begegnen, Gutes zu tun, so heißt es im Wochenspruch, demütig zu sein, so heißt es im Wochenspruch, uns dem anderen unterzuordnen und dann gelingt es nicht. Und vielleicht kommen wir auch dahin als Gemeinde, dass wir einfach sagen müssen, ich elender Mensch, ich unglückseliger Mensch, ich scheitere immer wieder daran, wir als Gemeinde scheitern immer wieder daran, den Willen Gottes zu tun. Dann sind wir da, wo Paulus gewesen ist oder, um noch ein Beispiel zu nennen, am Kreuz, neben dem Kreuz Jesu, da waren ja noch zwei Verbrecher. Und der eine von diesen Verbrechern, der hat nun wirklich auch, der war Gott gehorsam bis zum Tod. Ist vielleicht der einzige in der Bibel, von dem das so deutlich zu erkennen ist, dass er auch wie Jesus Gott gehorsam war bis zum Tod. Denn kurz vor seinem Tod, da wendet er sich an Jesus und sagt, Herr, denke an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Der Verbrecher am Kreuz, der packt sozusagen diese letzte Gelegenheit seines Lebens, sein letzter Atemzug sozusagen, dass er sagt, Herr, denke an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Der hatte ein Leben gelebt an Gottes Willen vorbei. Der hat nie sich um Gottes Willen geschert. Vielleicht hat er ihn vor Augen gehabt, sicherlich, deshalb ist er verurteilt worden ja auch. Und dann aber wendet er sich an Gott. Da wird er Gott gehorsam, indem er sich an Gott wendet. Und einfach sagt, hier, Herr, ich habe nichts zu bringen. Alles, Herr, bist du, wie es in einem Lied heißt. Der letzte Punkt, den Paulus anführt. Ja, Jesus war bereit bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Jesus ist ans Kreuz gegangen, um unsere Schuld um unsere Schuld zu sühnen, unsere Schuld zu tragen. Sei bereit, möchte ich uns zurufen, um des Evangeliums willen zu leiden. Ich glaube, es gibt nur einen einzigen Grund, warum wir als Christen bereit sein sollten, den Weg zu gehen, den Jesus gegangen ist, von oben nach unten. Den Weg, ja, in die Tiefe zu gehen. Nur einen einzigen Grund. Und das ist es, wie Jesus es getan hat, nämlich um Versöhnung zu stiften. Das ist ja Jesu Ziel, dass wir versöhnt werden mit Gott, dass unter uns Versöhnung möglich wird. Und das geht nur, wenn einer bereit ist, die Schuld auf sich zu nehmen. Am Anfang in der Bibel ist das ja anders. Wenn wir schauen, die ersten Menschen, die haben das eine Problem, dass keiner bereit ist, Schuld auf sich zu nehmen. Als sie schuldig geworden sind, Adam und Eva im Paradies, ja, wer hebt die Hand und sagt, ich war's? Keiner. Keiner hebt die Hand. Keiner ist bereit, die Schuld auf sich zu nehmen. Adam sagt, Gott, die Eva, die war's. Eva sagt, Gott, die Schlange war's. Jeder schiebt die Schuld dem anderen in die Schuhe. Und das zieht sich durch. Und dann kann keine Versöhnung geschehen. Keine Versöhnung mit Gott, keine Versöhnung untereinander. Das wurde übrigens dann nie geklärt zwischen Adam und Eva. Ich glaube, dass die unversöhnlich geblieben sind. Der Adam hat der Eva das in die Schuhe geschoben. Ich hoffe, dass nicht unsere Familien so aussehen, dass wir einander die Schuld in die Schuhe schieben. Versöhnung kommt da, wo ich bereit bin, wo einer bereit ist, die Schuld zu tragen, die Schuld auf sich zu nehmen. Das hat Jesus getan. Darum ist Jesus ans Kreuz gegangen. Darum war Jesus bereit zu leiden, um Versöhnung zu schaffen. Gemeinde sollte vor allem davon geprägt sein, dass wir einander als Versöhnte begegnen, dass wir bereit sind, einander Schuld zu vergeben. Ja, vielmehr noch, dass ich bereit bin, auch da, wo der andere schuldig geworden ist, diese Schuld mitzutragen. Galater 6, in diesem Brief an die Gemeinden in Galatien heißt es, tragt einander die Last. Auch die Schuld, tragt einer des anderen Schuld. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das also, sagt Paulus, nehmt euch Jesus als Vorbild. Wenn ihr Jesus euch als Vorbild nehmt, das nehmt, was Jesus ausgemacht hat, seinen Weg von ganz oben nach ganz unten bis ans Kreuz, dann seid ihr auf einem guten Weg, auch als Gemeinde, den Weg Jesu zu gehen und das zu leben, was Jesus gelebt hat. Ein neues Vorbild. Können wir alle uns vor Augen halten, auch in den kommenden Tagen.